Ja, erstmal guten Morgen. Ich bin wirklich überrascht und auch geplättet, aber eigentlich müsste ich es nicht sein, weil so viele Gebete, die wir heute früh gesprochen haben, sind jetzt in dieser Predigt drin. Die sind ein Teil dessen, was Gott mir da so aufs Herz gelegt hat. Und ganz kurz noch, Eddie, ich habe jetzt hier den Transponder, glaube ich heißt der, ne? Und ich versuche selber zu schalten. Wenn es nicht funktioniert, müsstest du mir helfen. Genau, unser Thema heute ist oder heißt, dass das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, du bist ein Unikat. Und die Frage, die ich mit euch heute so gern anschauen möchte, aus welcher Quelle trinken wir? Und vielleicht können wir die erste Folie einblenden. Das ist diese Folie, die mir Gott auch aufs Herz gelegt hat. Genau. Die steht im 1. Korinther 2, 11 bis 12. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als alleine der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt wurde oder geschenkt ist. Zum einen geht es in diesen Versen um diesen menschlichen Geist, den jeder Mensch von Gott bekommen hat und der nicht nur die Grundlage ist für unsere Individualität und Persönlichkeit, sondern jeden Menschen ermöglicht, in einer persönlichen Beziehung mit Gott zu leben. Und im Vers 12 geht es um den Heiligen Geist, den alle wiedergeborenen Gläubigen empfangen haben und der uns all das vermittelt, was uns von diesem wunderbaren, allmächtigen Gott aus Gnade geschenkt wurde. Und die Frage, die ich mit euch heute näher anschauen möchte, ist uns unsere Einzigartigkeit beziehungsweise die Einzigartigkeit eines jeden Menschen wirklich bewusst? Und die zweite Frage an uns Gläubige, glauben wir und leben wir das Geschenk der Gnade Gottes oder tendieren wir immer wieder mal in so einem gesetzlichen Lebenswandel, dessen Wurzel uns in falsche Abhängigkeiten führen können, beziehungsweise uns daran hindern, als neue Kreatur, die wir in Christus ja bereit sind, ein fruchtbares Leben zu führen, zur Ehre Gottes. So, und jetzt probiere ich es mal. Im Galater 5,11 steht, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter dem Gesetz versklaven. Kommen wir als erstes zu dem Begriff Unikat, sprich Einzigartigkeit eines jeden Menschen, der keinem Vergleich standhält oder auch standhalten kann. Weil Gott, unser wunderbarer Gott, Gott Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus in der Ewigkeit beschlossen hat, eine perfekte Erde zu schaffen und dann den Menschen nach seinem Bilde, die Gott ähnlich sind. Und ich würde sagen, Eddie, schalt einfach weiter, dann haben wir es einfach, muss ich nicht dauernd so drücken. Und im 1. Korinther 8, 6 steht, wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat. Und im 1. Mose 1, 26 lesen wir, am letzten Tag der Schöpfung sagte Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Dieser allmächtige und lebensspendende dreieine Gott formte am letzten Tag seiner Schöpfung, als Höhepunkt seiner Schöpfung, den Menschen aus Staub und gab ihm Leben, indem er ihm seinen eigenen Atem gab. Das haben wir vorhin auch gesungen. Nächste Folie, bitte. Da steht im 1. Mose 2,7, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und meine Frage jetzt an euch, was glaubt ihr? Warum wollte Gott den Menschen erschaffen? War er in Not? War er unzufrieden? Einsam? Hat er Freunde gesucht, um glücklich zu sein? Also auf keinen Fall, weil nämlich Gott der Ursprung allen Lebens ist und weil er auch gleichzeitig in sich souverän, perfekt und vollkommen ist. Wenn wir nicht existieren würden, wäre Gott immer noch Gott, der sich nie wandelnde Gott. Oder in der Bibel wird es ja auch schon so schön beschrieben, ich bin der ich bin. Oder mal anders gefragt, hätte der allwissende, liebende Gott Gründe gehabt, den Menschen nicht zu erschaffen? Denn er wusste ja um den freien Willen und die Rebellion der ersten Menschen gegen ihn. Der Mensch wollte selber Gott spielen. Er wusste um das Problem und das Ausmaß der Sünde aller nachfolgenden Generationen. Er wusste auch um diesen gefallenen Menschen und seine Bereitschaft, ihm als dem Schöpfer aller Dinge nachzufolgen. Und er wusste auch um das Chaos und um das Leid, das die Menschen anrichten. Er kannte und kennt die Gedanken und Herzen eines jeden Menschen. Und er wusste vor allen Dingen auch, was es ihm kosten würde, seinen geliebten Sohn, der ohne Sünde war, aus dieser Welt zu schicken oder in diese Welt zu schicken, um einen qualvollen Tod am Kreuz für uns Sünder zu sterben, damit wir durch sein Erlösungswerk versöhnt sind mit dem Vater und ewige Fülle haben. Und im 2. Korinther 5,21 können wir lesen, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Und die Frage ist, was veranlasste Gott, dies alles in Kauf zu nehmen? Und warum ist ihm der Mensch so wichtig? Und ich glaube, das hat mit seiner Person, mit seinem Wesen zu tun. Und das können wir auch im Jesaja 40, 28 nachlesen. Da steht, weißt du es denn nicht, hast du es nicht gehört, dass der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erden geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Oder im Jesaja 45, 18 steht, dies spricht der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott ist, der die Erde geformt und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als Wüste geschaffen hat er sie, sondern zum Bewohnen. Ich bin der Herr, spricht er. Einen anderen gibt es nicht. Ich glaube, dass dieser Schöpfergott unermessliche Freude am Geben hat. Sein ganzes Herz wird in seinem schöpferischen Gedanken sichtbar. Und das können wir ja auch schon im 1. Mose nachlesen, wo Gott sagt oder sprach, so wie es Klaus auch gerade ausgedrückt hat, und es war. Und er hatte Freude daran. Und am Ende schuf er den Menschen und er sagt, es war sehr gut. Denn alles, was Gott schafft, ist durchdrungen vom Ursprung des Lebens, durchdrungen von seiner Liebe. Und ich glaube, dass Gott in der gleichen Liebe, die er schon seit Ewigkeiten zu seinem Sohn hat, mit den Menschen in einer persönlichen Beziehung sein wollte. Er wollte den Menschen mit seiner Liebe beschenken. Einfach, weil er es wollte. Und es war einer seiner unerschöpflichen, vollkommenen, guten Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken. Und die gesamte Menschheit ist die einzige Schöpfung, die zu diesem Zweck geschaffen wurde. Was für ein Privileg für uns. Und dies zeigt auch die enge Beziehung zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpfen. Und Gott schloss nicht nur einen Bund mit den ersten Menschen, sondern Gott autorisierte seine Kinder, ein Abglanz seiner Herrlichkeit zu sein. Ein Abbild, ein Abglanz seiner Herrlichkeit zu sein und über die Erde zu herrschen. In Gott selber sind alle lebensspendenden schöpferischen Eigenschaften, indem wir die unermessliche Weite, den Umfang, die Schönheit und die Ordnung dieses überwältigenden Gottes verstehen, desto mehr freuen wir uns auch an dem, was er uns mit uns teilen möchte. Und Gott legte noch was ganz Wichtiges fest. Und das können wir im 1. Johannes 4,19 sehen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns seine göttliche Liebe ins Herz gelegt, seine Agabeliebe, damit wir nicht nur ihn, sondern auch uns und unseren Nächsten lieben können. Und jeder Mensch ist somit seit Ewigkeiten, und das können wir im Psalm 139 nachlesen, ein Gedanke Gottes, ein Unikat. Übrigens zum Thema Unikat, jeder Vergleich mit anderen wird dadurch zu ad absurdum geführt. Wie kann sich ein Unikat mit jemand anders vergleichen? Das ist ein Widerspruch in sich, das ist die Quadratur des Kreises. Gibt es einfach nicht. Wenn wir das tun, dann schielen wir nämlich auf unsere Begrenztheit und auf einen Mangel, auf einen sogenannten Mangel, den es gar nicht gibt. Gott möchte, dass wir aus seiner Quelle trinken. Das haben wir heute auch schon gehört. Und aus der Kraft des Heiligen Geistes unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten einsetzen, aber auch versöhnt sind mit unserer Begrenztheit. Satans Werk ist es, dass wir auf diese Begrenztheit schielen. Er möchte einen Mangel erzeugen in uns, den es gar nicht gibt. Durch Täuschung und Lüge und am Ende wieder durch Anklage. Und meine persönliche Meinung ist, Gott hat jeden Menschen wunderbar gemacht, aber auch begrenzt, damit wir einander in Liebe dienen können. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Menschen. Wie wir die ausfüllen? Okay, das ist die eine Seite der Medaille. Gottes Plan war es schon seit Ewigkeit, mit den Menschen in einer persönlichen Beziehung zu leben. Leider werden viele Menschen diesen Weg nicht finden. Wie wir alle wissen, kam es leider durch den Sündenfall der ersten Menschen, durch Täuschung und Lüge Satans zur Rebellion gegen Gott. Und die Sünde kam in die Welt, etwas, was es vorher nicht gab. Das Geschöpf wollte Schöpfer spielen. Das ist übrigens für mich auch so die Geburtsstunde des Humanismus. Obwohl sie schon nach seinem Bilde geschaffen wurden. Das ist diese Täuschung. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen und er wollte sein wie Gott. Das ist ein Widerspruch in sich. Und wir wissen auch alle, dann wurden sie sterblich, Staub zu Staub. Es fand diese geistliche Trennung statt. Und es kam nicht nur zu diesem Herrschaftswechsel, sondern jeder Mensch wird geistlich getrennt von Gott mit einer sündigen Natur geboren und untersteht erstmal dem Gericht Gottes. Wir werden nicht als Kinder Gottes geboren. Es ist dieses Erbe Adams, das lesen wir im Römer 5,12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Aber wir wissen auch, dass Gott treu ist und er steht zu seinem Bund. Zu diesem ewigen Plan Gottes. Er schuf diesen Ausweg, das wissen wir auch. Durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus schuf er diesen Ausweg. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Gottes tiefster Herzenswunsch ist es immer noch, sich in jedem Menschen, sprich seiner einzigartigen Schöpfung, in einer persönlichen Gemeinschaft offenbaren zu können, sodass aus ihm fließen können Ströme lebendigen Wassers und das zur Ehre Gottes. So sind wir diesem gewaltigen, mächtigen Gott wichtig. Das hat mich echt total beeindruckt nochmal in der Ausarbeitung. Und dieser Ewigkeitsgedanke ist auch in jedem Menschen schon verankert. Das können wir in Prediger 3,11 lesen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen, sie zu durchschauen, weder wo es beginnt noch wo es endet. Für uns Gläubige bedeutet das, wir lebten erstmal, bis wir gläubig wurden, wie alle anderen Menschen, ein Leben getrennt von Gott, mit der Neigung zur Sünde, durch den natürlichen Menschen, aber auch unter dem Einfluss Satans. Wo wir vor allen Dingen in dieser Interaktion von unterschiedlichen Menschen, aber auch den Umständen geprägt wurden. Besonders in den existenziellen Bedürfnissen nach Angenommensein, nach Bedeutung und Sicherheit. Und dann kam der wichtigste Tag in unserem Leben, wo wir unseren Herrn Jesus Christus unser Leben gegeben haben. Wir wurden geboren, von oben geboren. Das können wir sehr schön im Nikodemus auch nachlesen. Es war der Tag, wo wir unsere Heimat, wo unsere Heimatlosigkeit ein Ende gefunden hat. Und wir in Christus bei unserem lieben Papa angekommen sind. Und das hat mich so berührt. Wir sind angekommen. Wir müssen nicht rennen, wir müssen nicht rasen, wir müssen erstmal ankommen bei unserem Papa im Himmel, als seine geliebten Kinder, wo unsere tiefste Erfüllung unseres Seins und unserer existenziellen Bedürfnisse gestillt wird. Und was war das bloß für eine Freude, jeder Mensch, der Jesus sein Leben übergeben wird, was für eine Freude im Himmel. Und das können wir im Lukas 15,7 nachlesen. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Wir haben jetzt Anteil an dieser göttlichen Natur und sind tot für die Sünde. Aber auch diese menschliche Natur ist noch ein Bestandteil unseres Lebens. Und die Frage ist, die wir uns grundlegend stellen müssen, erleben wir jetzt dieses Angenommensein in der Gnade Gottes? Das können wir im Titus 2,11 steht dazu. Denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren aus Gnade. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe leben. Oder sind wir aufgrund unserer Prägungen, Muster oder Festlegungen immer wieder mal dem Gesetz und auch dem Fluch des Gesetzes ausgeliefert? Von welcher Quelle sind wir abhängig? Wenn es um unser Selbstbild, unsere Identität geht, was motiviert unser Tun und Handeln? Wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Und da gibt es ganz viele Bereiche in unserem Leben. Jeder kennt da so seine Baustellen. Und für mich war es nochmal wichtig gewesen, das Prinzip des Gesetzes näher anzuschauen, aber auch der Gnade, das sehr stark handlungsorientiert ist und unter dem Fluch des Scheiterns steht. Grundlegend ist zu sagen, dass das Neue Testament in eindeutiger Weise festlegt, dass die Gnade, und davon da spreche ich nicht von billiger Gnade, das kann man auch sehr schön im Römerbrief nachlesen, der Dreh- und Angelpunkt eines erfüllten Christenlebens ist und nicht das Gesetz. Und da will ich nochmal festhalten, das Gesetz als solches ist heilig. Es drückt das ganze Wesen Gottes aus. Gott hat seinem Volk Israel dieses Gesetz gegeben, damit sie eine Richtschnur hatten. Und sie konnten da auch erkennen, dass sie diesem Gesetz niemals gerecht werden konnten. Aber er hat ihnen diese Richtschnur gegeben, damit sie ein Leben führen können, das Gott gefällt. Und wer das mal nachlesen will, das im 5. Mose 28 über Segen und Fluch, da wird es nochmal sehr gut erklärt, für was sie sich entscheiden können und was es für Konsequenzen hat. Das ist das Gesetz Gottes, das gut und gerecht und richtig ist. Und im Galater 3,12 steht oder drückt Paulus das so aus, denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Und darin wird deutlich, dass das Prinzip des Gesetzes ein Handlungsprinzip ist. Tue dies, tue das, unterlasse jenes und du wirst leben. Wer richtig handelt, bekommt den Segen. Paulus nennt dieses Prinzip einen Fluch. Und dieser Fluch hat das Gesetz oder dieser Fluch des Gesetzes besteht darin, dass wir offensichtlich immer wieder mal nicht in der Lage sind, das zu tun, was wir tun sollen. Auch wenn wir es als richtig und notwendig erkannt haben. Und Paulus beschreibt es sehr eindrücklich im Römer 7, 19 bis 24. Denn das Gute, das ich tun will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir lebende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich Elender, wer wird mich retten vor diesem Leib des Todes? Aus diesem Text geht eindeutig hervor, dass jeder Mensch unter einem Zwang steht, Dinge tun zu müssen, die er eigentlich gar nicht tun will. Natürlich mehr oder weniger stark. Und denken wir mal daran, Essen, Trinken, Rauchen, Süchte, all diese Dinge, ich will, Lügen ist nicht gut. Es gibt so viele Dinge, die wir wissen, dass sie nicht gut sind und trotzdem fallen wir oftmals in diese Falle hinein. Und dies ist dann auch der Grund, den Willen Gottes aus eigener Kraft zu tun, zum Scheitern verurteilt ist. Und Paulus drückt dies auch aus, ich Elender, wer wird mich aus diesem Dilemma befreien vom Leib des Todes? Dieser erbarmungswürdige Verzweiflungs- und Hilfeschrei ist das unweigerliche Ergebnis eines Menschen, der versucht, sich selbst zu verändern. Und glaubt mir, da gibt es ganz viel Not und Leid in der Christenheit, weil sie in diesen Blüten der Gesetzlichkeit unterwegs sind. Und wir wissen alle auch, diese Briefe, alle Briefe, beinhalten ja auch dieses biblische Handlungsprinzip, die wie Appelle wie für uns zur Verhaltensveränderung klingen und zur Motivation des Handelns aufrufen. Das Ergebnis ist ein Handlungsdruck, weil der alte, unerneuerte Mensch versucht, fromm zu leben und somit versucht, aus eigener Kraftanstrengung Ziele zu erreichen, geistliche Ziele zu erreichen. Und es endet sehr häufig in Frust und Enttäuschung. Wieder mal gescheitert. Man sieht sich nicht mehr als Beschenkter, sondern nur noch als Geforderter. Man sieht nicht mehr die Gabe, sondern die Aufgabe. Man sieht nicht mehr auf das, was Gott getan hat, sondern nur noch auf das, was wir tun sollen. Und so kann so ein Evangelium zu einer drückenden Last werden. und nicht mehr die frohe Botschaft. Kommen wir jetzt zum Prinzip der Gnade. Galater 3,13: Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Gnade ist ein vollkommen anderes Prinzip. Was bedeutet denn Gnade? Man kann es so ausdrücken, mit einer freundlichen Zuwendung Gottes, oder Gott wendet sich den Menschen in Freundlichkeit und Liebe zu und beschenkt ihn mit sich selbst. Gott wendet sich den Menschen zu, um ihn Freude zu bereiten. Er möchte, dass ihm alle Dinge zum Besten dienen. Er möchte ihm eine ewige Heimat geben. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Er hat uns unsere Schuld und Sünden vergeben, das haben wir vorhin gehört. Und er hat diese zerbrochene Beziehung mit den Menschen wiederhergestellt. Nun sind wir nicht mehr den gesetzlichen Forderungen von Werken und Verhaltensvorschriften als Grundlage ausgeliefert, sondern der innigen und liebevollen Beziehung und Gemeinschaft des Vaters mit seinen Kindern, mit Jesus Christus, unseren Heiland und Erlöser, als den guten Hirten. Und durch das Erfahren des bedingungslosen Angenommenseins und Akzeptiertwerdens durch diesen wunderbaren Gott findet auch diese neue Identitätsbildung statt in unserem Herzen. Wir haben eine alte Identität, das muss uns auch bewusst sein, die ist geprägt. Aber diese neue Identitätsbildung, das haben wir im FIC-Kurs ja auch kennengelernt, wer wir in Christus sind. Dort können dann so falsche Abhängigkeiten wie Schuldgefühle, Selbstanklage und Selbstvorwürfe durch die Vergebung, die Gott schon für uns erkauft hat durch seinen Sohn Jesus Christus, zur Ruhe kommen. Diese Beziehung ist nicht einseitig, sondern sie beruht auf gegenseitige Zuwendung durch den Heiligen Geist. Und im Römer 8,15 steht: Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, lieber Vater, rufen. Wir müssen wissen, dass Gott kein emotionaler Dickhäuter ist oder unter Gefühlskälte leidet, sondern er ist ein wunderbarer Gott, ein Gegenüber, der von Herzen gern Vertrauen schenkt, aber sich auch nach unserem Vertrauen sehnt von ganzem Herzen. Und je mehr wir Gott, den Vater und Jesus Christus als den guten Hirten und Freund in unserem Herzen erkennen, desto mehr werden wir verstehen, dass diese innige Gemeinschaft auch feinfühlig und kränkbar ist. Feinfühlig und kränkbar. Gott ist, hat Emotionen, er hat Gefühle. Das Motiv der Veränderung falscher Verhaltensweisen oder Abhängigkeiten liegt nun nicht mehr in Angst vor Strafe oder sonst irgendwas, sondern darin, Gott, den liebenden Vater, nicht mehr kränken und enttäuschen zu wollen. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und Christus, unser Heiland und Freund, der alles für uns gegeben hat, nicht durch unachtsames oder gleichgültiges Verhalten vor den Kopf zu stoßen. Dadurch entsteht etwas ganz Besonderes, nämlich dieser innere Wunsch nach Disziplin. Ich weiß, das ist ein Wort, das hören manche vielleicht nicht ganz so gern, aber da entsteht der innere Wunsch nach Disziplin, diese sensible persönliche Vertrauensbeziehung zu Gott nicht zu belasten, sondern zu pflegen. Unterstützt natürlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, die übernatürlich in uns wirken darf. Wie sonst könnten wir unsere Feinde lieben? Veränderung findet nun statt, weil wir das Wort von Jesus Christus, das können wir in Johannes 15,14 lesen, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, begriffen habt, dass eine Verhaltensveränderung nicht ein zu erbringendes, vom Gesetz erforderliches Werk ist, sondern eine Frucht der Gnade. ein Ausdruck der freundschaftlichen Beziehung zwischen Gott und uns. Wo findet denn jetzt diese Veränderung statt? Ich habe es vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Es ist unser Herz, genau. Es ist diese zentrale Entscheidungsinstanz. Dort ist der Sitz unserer Gesinnung, unserer Denkweise, unserer Absichten, unserer Ziele, Motive, Beweggründe. Und es ist wie eine Schaltzentrale und wir werden aus diesem Herzen gesteuert wie in einer Schaltzentrale, wo wir dann eben auch Entscheidungen treffen. Und nur dort kann eine nachhaltige Veränderung stattfinden, nur im Herzen. Dort trifft jeder in Eigenverantwortung die Entscheidung, sich selbst zu sterben und erneuert zu werden und immer mehr in das Gebild Christi hineinzuwachsen oder im natürlichen Menschen verhaftet zu bleiben. Und wir wissen, der Geist und dieser natürliche Mensch, die können nicht miteinander, gibt es einen schönen Bibelvers. Dort tobt ein erbitterter Entscheidungskampf um das Ringen der richtigen Herzenseinstellung. Und es ist wie ein Ventil für das Öffnen der Gnade oder nicht. Das Wunderbare ist, Gottes überfließende Gnade kommt in alledem uns immer, immer, immer zu Hilfe durch den Heiligen Geist. Entscheidend ist, dass ein Mensch sich mit Sehnsucht, also nicht oberflächlich, sondern von Herzen Gott zuwendet und bereit wird, sich unter allen Umständen von Gott verändern zu lassen. Es geht um unsere Einstellung. Und dies könnte zum Beispiel so klingen, das ist jetzt nur ein Beispiel, oh Gott, auch wenn ich deinen Willen in diesem oder jenem Bereich nicht tun will, ich bin dennoch bereit, mich von dir verändern zu lassen. Herr, mache du mein störrisches Herz willig, dir zu folgen und dir zu gehorchen. Wisst ihr, durch solch eine Herzenseinstellung bekommt Gott das Mandat, das Herz zu verändern und unser Leben nach seinem Willen auszurichten. Und jetzt möchte ich euch nochmal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, das ich erlebt habe oder wie ich das erlebt habe. Das war ganz am Anfang meines Glaubenslebens, vor circa 20 Jahren. Da arbeitete ich als Vertriebsleiter in einer Firma. Ich hatte zwei Kollegen, die mir zuarbeiteten. Und es gab einen Zeitpunkt, wo es zu einem massiven Vertrauensbruch kam. Und ich war sehr verletzt, sehr, sehr verletzt. Und die ersten Wochen, das kann ich gar nicht anders sagen, die waren so ein ganz brutales Spannungsfeld der Empörung und der Wut, des Zorns, aber auch der Ohnmacht und des Frusts. Denn auf der anderen Seite wollte ich ja auch ein guter Christ sein. Und ich durfte ja solche Gefühle nicht haben. Und die Konsequenz, oder was war in meinem Herzen passiert? Diese wirklich abscheuliche Situation betrachtete ich im Licht meiner eigenen Gerechtigkeit, gepaart mit tiefer Verletzung und viel Bitterkeit. Und die Konsequenz war, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, Tinnitus, Gereiztheit, Verbitterung, Selbstanklage, gab es verschiedene, Esther kann da bestimmt ein bisschen was davon erzählen. In mir brodelte es. Denn meine Gerechtigkeit, die ich mir vorstellte, der wurde nicht nachgegangen. Nicht von der Firma und auch nicht von Gott. Es war nicht sichtbar. Und es hat mich sowas von lahmgelegt. Jeder Versuch, meine eigenen negativen Gedanken und Gefühle aus eigener Kraft zu verändern, war meist zum Scheitern verurteilt und mündete letztendlich wieder in Verzweiflung und Zerrissenheit. Mein Herz war verwundet und Bitterkeit lag davor wie eine Mauer. Oft versuchte ich so aus dieser eigenen Kraft, wie ich es gerade gesagt habe, an den Symptomen herumzudoktern. Wut, Ablehnung, Selbstgerechtigkeit, all diese Dinge, die durften ja nicht sein. Die musste ich ja loswerden. Unbedingt musste ich die loswerden. Und ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott. Gott kannte mein Herz und Gott kennt mein Herz. Und er weiß um die Bereitschaft, mich zu verändern. Er weiß das über viele Jahre. Ich bin da schon, ohne mir jetzt auf die Schulter zu klopfen, sehr selbstreflektierend unterwegs. Und somit hat er mir auch, ich wusste auch in dem Moment, dass es wichtig war, dass etwas Grundlegendes in meinem Leben verändert wird. Das hat mir Gott so nach und nach erklärt. Und somit habe ich Gott das Mandat gegeben, dass Veränderung stattfinden kann. Im Gebet machte mir Gott bewusst, dass ich den Menschen, die mir feindlich gesonnen waren, nicht aus eigener Kraft von ganzem Herzen vergeben, lieben und segnen kann. Stück für Stück und sehr, sehr liebevoll machte Gott mir klar, dass der einzige Weg aus dieser Misere Gott selbst war. Liebevoll machte er mir bewusst, dass er gerne etwas Grundlegendes in meinem Herzen verändern möchte. Und dann kam der Moment der Kapitulation, wo ich Gott die Führung überlassen habe, das Steuerrad, in dieser für mich echt schwierigen Situation. Heute kann ich ein bisschen lockerer drüber reden, ja. Es war einer meiner intensivsten Zeiten mit Gott, die ich je mit Gott auch erlebt habe. Es war, wie wenn mir jemand meinen selbst gezimmerten Sicherheitsboden unter den Füßen wegzog, aber Gott mir gleichzeitig immer wieder zusicherte, dass er mich niemals tiefer fallen lässt als in seine schützende und segnende Hand. Ich stand jeden Morgen 2 Stunden, bevor ich auf Arbeit ging, auf und lernte nun endlich das Geschenk der Gnade anzunehmen, das mir Gott schon längst in dieser schwierigen Situation schenken wollte. Ich durfte seine freundliche und bedingungslose Zuwendung entdecken. Er beschenkte mich in dieser Zeit mit seiner bedingungslosen Liebe, in der ich als erstes zur Ruhe fand. Zur Ruhe fand. Wir sind oft in unserem Hamsterrad unterwegs und müssen irgendwas tun. Wir dürfen aber erstmal zur Ruhe kommen. Und gleichzeitig einen tiefen Frieden erleben durfte. Endlich war der Zeitpunkt gekommen, ich konnte durchatmen. Ich durfte sein in Christus. Und Gott liebte mich als erstes bedingungslos in meine neue Identität hinein. Ich durfte trotz meiner Begrenztheit, meiner Schwachheit, meiner Ohnmacht und meines Zerbruchs als erstes lernen, wer ich in Christus bin. Echte Annahme, echte Geborgenheit, echte Sicherheit und Bedeutung. In Christus wurde mir das Herz eines liebenden Vaters offenbart. Aber auch alte kausale Abhängigkeiten machte mir Gott in diesem schmerzhaften Prozess der Veränderung bewusst. Opfer-Täter-Rolle, Bitterkeit, Zorn. Das war wie ein Entgiftungsprozess, wo Herzensräume aufgemacht wurden und neu eingerichtet. Statt Bitterkeit und Wut, die durften raus, durfte nun die von Gott ausgegossene Liebe in meinem Herzen sichtbar werden. Dadurch konnte sich mein Verhalten Stück für Stück grundlegend verändern, weil mein Herz bereit war, Gottes Liebe in mir und durch mich fließen zu lassen. Einhergehend in diesem Prozess der Gnade lernte ich die wahre Bedeutung kennen, was Vergeben bedeutet, das echte Vergeben. Und der darin liegende Trost und die Heilung meiner schmerzhaften Wunden, die oft viele Jahre zurücklagen. Oft sind es ja Dinge, die gar nicht mit der eigentlichen Sache zu tun haben. Und dieser ganze Prozess dauerte 1 Jahr. Also das heißt nicht, dass das für euch alle 1 Jahr dauern muss für irgendetwas. Das heißt, ich konnte diese bösartige Situation, die es natürlich war, aus meiner selbstgerechten Hand loslassen, raus aus diesem Geist der Knechtschaft und in Gottes Gerechtigkeit abgeben, hinein in den Geist der Sohnschaft, in der ich wusste, dass ich erwählt und angenommen bin. Und am Ende konnte ich jeder dieser Personen zutiefst und von ganzem Herzen vergeben. Ergänzend kann ich nur sagen, dass die beiden Menschen, die wurden mir nicht zu Freunden, okay, aber ich konnte ihnen in die Augen schauen und sie loslassen in ihrer Eigenverantwortung vor Gott. Gottes Frieden und Ordnung war in mir aufgebaut, was es vorher nicht war. Nachhaltig. Ich habe bis zum heutigen Tag, und das kann ich aus ganzem Herzen sagen, keinen Groll mehr gegen diese Menschen. Keinen einzigen. Und da gibt es viele Beispiele. Zum Schluss möchte ich noch sagen, Gott machte mir bewusst, dass eine nachhaltige Verhaltensveränderung, sprich eine Veränderung meiner Gedanken, Gefühle, nur durch eine grundlegende Veränderung meiner Herzenseinstellung möglich ist. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Gott möchte uns alle in unserem Herzen, in seiner freundlichen und unendlich liebevollen Zuwendung zu geistlich reifen und mündigen Menschen machen, die in einer inneren Freiheit leben können, die sie vorher nie kannten. Denn zur Freiheit hat Christus uns befreit. In ihm dürfen wir wissen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und niemals tiefer fallen können als in Gottes schützende und segnende Hand. Amen.